Wunderschönen guten Morgen. Zuerst ist Schnee und nachher haben wir einen wunderschönen Countdown, wo es fast nur Schneeberge drin hat. Und nachher kommt das herzlich willkommen der Pfingstgemeinde Uster mit einem Schneeberg innen dran. Ich weiss nicht, was ihr möchtet damit sagen. Herzlich willkommen auch die, die im Livestream sind. Ich möchte auch Rudi, Urich, vielmal Danke sagen für den Honig, den wir bekommen dürfen. Das sollte ich auf die Art und Weise noch machen. Genau. Ich freue mich riesig, da zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Ich möchte heute über das Thema «Lass dich nicht entwaffnen» reden. Es geht um das Thema Gebet. Wir haben bei uns in der Gemeinde so eine kleine Bibliothek. Und ich schaue ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel drin, aber wenn ich drin schaue, dann schaue ich meistens, ob irgendjemand ein altes Buch dort entsorgt. Wo man denkt, ja, das kann ja jemand anders, kann dann das noch lesen und dann tut das dort drin. Weil ich mir immer denke, wenn wir schon so, wenn Besucher kommen in unsere Gemeinde, und wir haben relativ viele Besucher, wenn wir kommen, und sie dann in die Bibliothek hineinschauen, da darf nicht so ein altes Buch drin sein, sondern muss so modern sein. Und dann habe ich dort hineingeschaut und habe ein kleines Büchlein entdeckt. Ein altes. Kompliziert geschrieben, anfangs 19. Jahrhundert, eben eines von diesen Büchern, die ich jetzt eigentlich für rausnehmen und entdecken. Wegtun. Es ist von R.R. Torrey. Er ist ein amerikanischer Evangelist und Autor und Leiter von einem bekannten Bibelinstitut. Und er war Zeuge von vielen Erweckungen so zwischen 1880 und 1920. Und er hat angefangen, darin zu lesen. Ein Evangelist und ein Zeuge von Erweckungsbewegung berichtet über den wichtigsten Faktor von seinem geistlichen Leben. Das Gebet. Und er hat bei der Betrachtung von der damaligen Gemeindekultur hat er festgestellt, dass viele Gemeinden dem Vorbild von der ersten Gemeinde, wenn es ums Thema Gebet gegangen sind, abgewichen sind. Er hat beobachtet, dass in der Gemeindelandschaft von damals ein grosser Prozentsatz nicht wirklich an die theoretische Kraft vom Gebet glaubt. Man glaubt nicht mehr, dass ein Gebet etwas ausrichtet, wo ohne Gebet nicht sowieso geschehen würde. Man glaubt eher, dass ein Gebet so eine gute Reflexwirkung hat. Man betet, damit es einem dann geistlich ein bisschen besser geht. Oder dass es einen selber aufrichtet. Weiter hat er gesagt, aber der grösste Prozentsatz, und das ist sehr erfreulich, die glauben zwar theoretisch an die Wirksamkeit vom Gebet, aber sie nehmen nur keinen oder einen geringen Gebrauch von ihrem Gebet. Oder von dem mächtigen Werkzeug, das Gott in die Hand hineingelegt hat. Es fällt mir schwer zu sagen, ob 140 Jahre später in unserer Gemeindelandschaft die Aussagen noch stimmen. Aber es hat mich angefangen, persönlich zu beschäftigen. Was ist denn das Vorbild der ersten Gemeinde? Im Apostelgeschichte 2 lesen wir im Vers 42, das, was die ersten Gemeinden geprägt hat. Und dort heisst, sie sind beständig geblieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Beständig geblieben im Gebet. Es ist so ein kurzes, aber ein aufschlussreiches Bild von der Urgemeinde. Es ist eine betende Gemeinde gsi. Eine Gemeinde, die nicht einfach nur gelegentlich betet hat, sondern wo eine Eigenschaft davon war, beständig zu beten. Und auch sie alle beten, nicht nur ein paar Auserwählte, die die Salbung vom Gebet haben, sondern die ganze Gemeindefamilie. Eine betende Gemeinde mit betenden Leitern. Eine solche Gemeinde kann alles erreichen, was erreicht werden muss. Sie können beständig Hindernisse überwinden, jeden Widerstand besiegen und jeden Angriff abwehren. Heute genauso wie zu Zeiten der ersten Gemeinde. Dann habe ich gefragt, bin ich persönlich, sind wir als Gemeinde im Engadin, sind wir allgemein als Gemeinde von dem apostolischen Vorbild abgewichen? Habe ich Nachholbedarf in dem Sinne? Glaubst du, dass dieses Gebet einen Unterschied macht? Glaubst du, dass dein Gebet Auswirkungen auf dein Leben und auf das Leben von deinen Nachbarn, von deinen Mitarbeitern, von deinen Freunden, von deiner Verwandtschaft, von deiner Familie hat? Verstehen wir es, eine betende Gemeinde zu sein? Ich glaube, dass Satan zittert, wenn er einem Menschen begegnet, der wirklich an die Macht vom Gebet glaubt. Und dann auch nicht nur glaubt, sondern auch wirklich betet. Und ich glaube, er weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist, wenn es gemeint versteht, beständig im Gebet drin zu sein vor Gott. Die Apostelgeschichte ist ein Zeugnis dafür. Jedes Kapitel hat einen Grundton vom Sieg. Es heisst immer wieder, dass die Botschaft, die verkündet worden ist, auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist. Und dann heisst es, und der Herr tat täglich hinzu, und viele wurden gläubig, und die Zahl wuchs. Und das ist der Grundton der Apostelgeschichte. Das Gebet hat heute noch dieselbe Kraft wie damals. Wenn die Menschen mit einem aufrichtigen Herz das Angesicht vom Herrn suchen, wird Gott Gebet erhören und beantworten. Gott hat sich in dem Innen nicht geändert. Jesaja schreibt im Kapitel 59, Vers 1, «Hört, die Hand vom Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu helfen. Und er ist nicht taub, dass er euch nicht hören kann.» Der Tori hat nachher dem Heftlinnen gesagt, das Gebet ist der Schlüssel, der die Vorratskammer von unendlicher Gnade und Kraft Gottes aufschließt. Alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, steht uns im Gebet zur Verfügung. Aber wir müssen den Schlüssel gebrauchen. Gebet ist ein... Sorry, ich höre mir so ein Rauschen auf. Gebet ist ein Thema geworden, das mir angefangen hat, auf dem Herz zu brennen. Viele Umstände haben uns immer wieder im Engadin auch auf die Knie gezwungen oder uns ins Gebet hineingetrieben. Und oftmals sind die Situationen, die sie sind oder die jetzt dann auch sind, es gibt keinen besseren Lösungsansatz, als ins Gebet hineinzugehen. Und in mir ist der Wunsch aufgekommen, dass ich selber und auch Gemeinden um die Macht vom Gebet mehr und mehr wissen. Und darum täglich Gott suchen und um Veränderung, um Heilung, um offene Herzen, um Begegnung, um fruchtbaren Boden bittet. Eine Gemeinde, die für die Anliegen von anderen einsteht. Eine Gemeinde, die stark drin ist, für die Regierung zu beten. Gerade in der jetzigen Zeit. Nicht, weil man es als Gemeinde muss oder weil es als Christen zugehört. Nicht aus einer religiösen Übung heraus, sondern mit einer festen Überzeugung, dass unser Gebet den Unterschied ausmacht. Und mit fester Entschlossenheit, dass Gottes Reich in unserem Tal, in eurer Stadt, in unseren Dörfern, in unseren Nachbarschaften sichtbar darf werden. Und darum möchte ich heute Morgen darüber reden, was Gebet bewirkt. Worin macht dies und mein Gebet einen Unterschied? Was nützt uns die mächtige Waffe in unseren Händen? Und wenn wir Gottes Wort durchgehen, wird die Frage ziemlich deutlich beantwortet. Muss ich auf den drücken? Voilà. Das Gebet bewirkt, dass unsere Heiligung gefördert wird. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und glauben, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, reinigt Gott uns von aller Sünde. Der Heilige Geist bezieht in uns in eine Wohnung und dadurch fängt ein neues Leben an. Wir sind heilig gesprochen. Das ist eure Serie, die ihr in Zukunft werdet haben, in einem Vers zusammengefasst. wir sind heilig gesprochen, aber wir stellen fest, dass in unserem Leben noch viele falsche Denkmuster und falsche Verhaltensweisen drin sind. Und der Heilige Geist möchte jetzt diese Denkmuster, diese Verhaltensweisen Stück für Stück erneuern. Und das nennt man Heiligung. Es ist ein innerer Wachstum, ein Prozess, um Jesus in allem Innen immer ähnlicher dürfen zu werden. Und zu diesem Prozess lädt Gott uns ein. Und das Gebet, unser Gebetsleben, ist darin entscheidend. Erst das Gebetsleben fördert unser inneres Wachstum. Wenn unsere Heiligung immer mehr gegen aussen sichtbar werden soll, dürfen wir das Gebet genauso wie das Studium vom Wort Gottes nicht aus den Augen lassen. Das Gebet und das Studium gehen in dem Sinne so Hand in Hand. Es gibt kein wahres Gebet ohne Studium und es gibt kein wahres Studium vom Wort Gottes ohne das Gebet. Dies oder dein und mein innerer Wachstum, unsere Umgestaltung ins Bild von Jesus, wird genau in dem Verhältnis stehen, wie wir Zeit und Eifer fürs Gebet aufwenden. Ohne Gebetsleben bleibt unser inneres Wachstum stehen. Eifer bedeutet dabei, sich sein Herz drin hineinzulegen. Zu der Zeit, wo wir investieren fürs Gebet, gehört immer auch unser Herz. Gott betont im Jeremia 29,13, dass er sich erst dann finden lässt, oder vor allem dann finden lässt, wenn wir ihn ernsthaft und mit ganzem Herzen suchen. Das beste Beispiel für das Prinzip vom inneren Wachstum durchs Gebet finden wir im 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heißt es: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. In der Gemeinschaft mit Gott, in unseren Zeiten im Gebet, fangen wir an, Gottes Herrlichkeit, sein Wesen, seinen Charakter kennenzulernen. Und nicht nur kennenlernen, sondern wir werden anfangen, es zu erkennen. Das ist der Unterschied zwischen kennenlernen und erkennen, ist Kopf ins Herz. Wir erkennen sein Wesen nicht nur, sondern durch seine Gegenwart werden wir umgestaltet und ihm immer ähnlicher. Seine Herrlichkeit fängt an, sich in unserem Leben innen zu widerspiegeln. Und mit jedem Mal in seiner Gegenwart innen fangen wir so einen weiteren Sonnenstrahl auf von seiner Herrlichkeit und reflektieren es auf unsere Umgebung. Wo der Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai war, in der Gegenwart Gottes verbracht hat und nachher wieder zurückgekehrt ist zum Volk zurück, ist ein Glanz auf seinem Gesicht gewesen. So dass er es verhüllt hat, weil die anderen das irgendwie spooky gefunden haben. Und genau gleich fängt unser Charakter, vielleicht auch unser Gesicht, an zu leuchten, je mehr Zeit wir in der Gegenwart Gottes verbringen. In seiner Gegenwart färbt sein Wesen auf unser Wesen ab. Und unsere Heiligung wird immer mehr und mehr sichtbar. Weiter lesen wir auch, wenn es um die Förderung der Heiligung geht, in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Der Vers besagt, dass Jesus durch seinen Tod, seine Auferstehung, seine Rückkehr in den Himmel jeden himmlischen Segen erhalten hat. Durch den Glauben, durch unseren Glauben an Jesus und an sein Werk, haben wir jetzt Anteil an diesem wunderbaren Segen erhalten. Gott hält durch Jesus jeden himmlischen Segen bereit. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen, unsere Hand drauf legen, es ergreifen. Und auch da ist der bestimmte Weg, den Gott geplant hat, ist wiederum das Gebet. Das Gebet ist die Hand, die die Segnungen von Gott nimmt, in Empfang nimmt. Wenn wir die Bibel aufschlagen, werden wir sehen, dass jeder himmlische Segen, wo wir uns vorstellen können, durch das Gebet empfangen wird. So lernen wir zum Beispiel im Psalm 139, dass Gott uns auf unser Beten hin, unser Herz prüft, unsere Gedanken erforscht, unsere Sünden ans Licht bringt und uns von der Sünde befreit. Psalm 25 erfahren wir, dass Gott uns aufs Gebet hin seinen Weg zeigt, seinen Pfad lehrt und uns in alle Wahrheit leitet und führt. Durch das Gebet werden wir auch, wie wir es im Vater unser lernen, von Versuchungen bewahrt und vom Bösen oder von der Macht vom Bösen erlöst. Und in Lukas 11 lernen wir, dass Gott uns auf unser Gebet hin seinen Heiligen Geist schenkt. So können wir durch eine ganze Liste von geistlichen Segen gehen und werden feststellen, dass jede einzelne empfangen wird, indem wir darum bittet. Jesus sagt selber in Matthäus 7, Vers 11, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Haben wir nicht oft das Gefühl, dass es beim Jesus ähnlicher werden, darum geht, ab jetzt richtig zu handeln? Aber jetzt alles richtig zu machen. Und sind es dann eher so krampfhafte Versuche, wo wir mit aller Macht versuchen, gegen unsere falschen Denkmuster zu kämpfen. Als ich als Kind war, haben wir Rollerhockey gespielt. Und dann habe ich mir einen Unihockey-Stock gekauft. Und der ist, Kehle vorne, null Bogen. Null. Einfach gerade. Gel war der. Also Kehle war gel. Und man hat mir den Tipp gegeben, du doch den vorderen Teil der Kehle beugen, damit du besser den Böllen unter Kontrolle kannst haben. Man hat mir aber nicht gesagt, wie man das macht. Und so habe ich immer versucht, auf die Kehle drauf zu stehen und den Stock gegen oben zu ziehen, sodass es nachher in der Mitte so einen Knick gegeben hat. Und das hat dann so im ersten Moment hat das funktioniert, aber logisch, die Kehle geht wieder retour. Und so hat es eigentlich immer ein bisschen, dann hat es sich abgespielt. Draufstehen, beugen, spielen, wieder ablegen, draufstehen, beugen, etc. etc. Nicht von Dauer war das, das Beugen. Bis mir jemand gesagt hat, dass man Kelle im Backofen reinheben kann und sich warm machen kann. Und dann, wenn sie warm ist, Kelle, kann man sie beugen. Und dann, wenn sie abkühlt, bleibt sie bogen. Das hat mir niemand gesagt. Die Wärme macht den Plastik beugsam. Und dann bleibt sie in der Form. Das Gebet ist die Wärme, die dauerhafte Veränderung bringt. Jeder Versuch vor dem Erhitzen, vor dem Gebet, ist meist nur so für den Moment okay. Danach kommt dann aber das Denkmuster wieder und du fängst immer und immer und immer wieder von vorne an. Das Gebet ist eines der grössten Geheimnisse der Heiligung inne. Es ist der beste Weg, wirklich heilig zu werden und vor allem auch heilig zu bleiben. Und dabei, und das ist ganz wichtig, Heiligung ist kein Schnellverfahren. Es benötigt Zeit. Zeit im Gebet. Danke. Was bewirkt Gebet weiter? Arbeit und Dienst wird von Gottes Kraft erfüllt. Das Gebet trägt nicht nur unglaublich viel zu unserer persönlichen Heiligung bei, sondern durch das Gebet wird unsere Arbeit, unser Dienst mit der Kraft Gottes erfüllt. Jesaja 40, 31. Doch die auf den Herrn warten, oder harren, wie sie in anderen Übersetzungen heißt, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Der Vers zeigt uns, wie wir die Kraft für unseren Alltag, für unsere Arbeit, für unsere Dienste in der Gemeinde erhalten. Nämlich durchs Warten oder eben durchs Harren auf den Herrn. Durch das beharrlich sein im Gebet. Wir empfangen, wenn wir trachten. Wenn wir uns sehnen, wenn wir uns ausstrecken. für jede Arbeit, für jede Aufgabe, für jeden Dienst, wozu uns Gott berufen hat. Und das ist nicht einfach nur der Dienst in der Gemeinde gemeint, sondern Gott beruft uns in der Welt, in unserer Arbeit, im vollzeitlichen Dienst zu sein. Und dort möchte er uns die nötige Kraft dazu schenken. Der Paulus drückt es im zweiten Brief an Timotheus so aus. Kapitel 2, Vers 1. Dort heißt Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Ich glaube fest, dass wir Kraft von Gott in jedem Bereich von unserem Leben nötig haben. Wir brauchen sie, wenn wir am Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Wir brauchen sie, wenn wir am Morgen aufstehen und daheim bleiben und Zeit mit den Kindern verbringen. Wir brauchen sie in der Erziehung. Wir brauchen sie in jedem Gespräch im Büro. Wir brauchen sie im Dienst an der Bar. Wir brauchen sie, wenn wir auf der Bühne stehen. Die Frage ist, und das ist das, was mich herausfordert, bin ich bereit, für die Kraft Gottes im Gebet auf den Herr zu harren? Weitere Auswirkung ist, das Gebet rettet. Gott wünscht sich, mit jedem einzelnen Menschen die Ewigkeit zu verbringen. Petrus, im 2. Petrus 3, Vers 9 drückt es so schön aus. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Damit Menschen, die Gott nicht kennen, ihn kennenlernen dürfen, braucht es zwei Komponenten. Es braucht unser Gebet für diejenigen Leute. Und es braucht, dass wir die gute Botschaft auch erzählen und leben. Es gehört immer miteinander zusammen. Das Gebet vermag sehr viel mehr in dem Innen, als wir denken. Aber es nimmt uns nicht aus der Verantwortung, Personen auch von Jesus zu erzählen. Es ist wichtig, sich nicht einfach hinter dem Gebet zu verstecken. Wenn du für die Errettung von einer Person betest, musst du gleichzeitig auch immer bereit sein, dich im richtigen Augenblick von Gott brauchen zu lassen. Das aufrichtige Gebet für Menschen, die Jesus nicht kennen, hat eine unglaubliche Power. Es kann Herzen weich machen. Es kann Mauern niederreißen. Es kann bewirken, dass aus steinernen Herzensboden fruchtbare dürfen entstehen. Menschen vom Frieden sind Menschen, die offen sind für das Evangelium. Die entstehen nicht einfach durch Zufall. Meist steckt ein Christ oder eine Christin dahinter, die in beständiger Fürbitte steckt und für offenes Herz für die Botschaft von Gott betet. Hast du Verwandte, die Jesus nicht kennen? Hör nicht auf, für sie zu beten. Gott hört es und er wird antworten. Weiterer Punkt, wo Gott bewirkt. Das Gebet beflügelt Pastoren in der Verkündigung der guten Botschaft. Epheser 6, 19 schreibt Paulus, betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich glaube, er sagt das nicht aus einer falschen Demut heraus. Er glaubt fest daran, dass das Gebet von der Gemeinde für seinen Dienst von der Verkündigung beflügelt wird und etwas ausmacht. Paulus hat jede Gemeinde in deinen Briefen bittet, für ihn zu beten. Und dabei sehen wir nachher, was das Gebet der Gemeinden für Auswirkungen gehabt hat, wenn man das Leben von Paulus betrachtet. Der Tory meint in dem Sinne, das habe ich sehr einen spannenden Vers gefunden, ein Pfarrer oder eine Pfarrerin kann durch das Gebet ein Mann oder eine Frau mit Vollmacht werden. Und er oder sie kann der Vollmacht beraubt werden, wenn die Leute nicht für ihn oder sie beten. Wenn der Paulus schon es nötig findet, jede Gemeinde um Fürbitte für ihn zu bitten, so möchte ich auch euch bitten im Gebet hinter der Gemeindeleitung, hinter dem Röne, hinter dem Michi, hinter allen Small Group Leitern, hinter allen Dienstgruppenleitern, jeder, der in Verantwortung steht, einzustehen im Gebet. Die Fürbitte bewirkt Mächtiges. Weitere Auswirkung: Gemeinde wird durchs Gebet gesegnet. Ein Vers vorher, im Epheser 6, 18, sagt der Paulus: Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wenn man den Vers lesen, merkt man, dass der Paulus da einen rechten Nachdruck drin legt. Es ist für den Paulus nicht das, ja, wenn er dann noch Zeit hat, wäre es noch cool, wenn er noch ein Minütchen könnte, alle miteinander beten für. Sondern er ist sich der Macht von Fürbitte bewusst gewesen. Und es ist ihm eine dringende Notwendigkeit gewesen. Mit Bitten und Flehen. Mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Ein paar Verse vorher schrieb der Paulus der Epheser, dass man als Christ und auch als Gemeinde in einem geistlichen Kampf steht. Und der ist nicht gegen Menschen gerichtet. Da prallt Macht und Gegenwart Gottes auf die Mächte und Gewalten der Finsternis, die auf dieser Welt herrschen. Und der Kampf kann nur durchs Gebet gewonnen werden. Denn Gebet bringt Gott auf den Plan und Satan kann nicht widerstehen. Keine menschliche Methode zur Überwindung von Versuchungen führt so sehr zum Erfolg wie das Gebet. Kein geistlicher Kampf kann mit einem geschickten System gewonnen werden, sondern nur durchs Gebet. Darum der Nachdruck von Paulus, wenn es um das Thema Gebet für Gläubige und Gemeinde im Vers 18 und seine Bitte für Fürbitte für ihn selber im Vers 19 geht. Wenn wir Segnungen, die Gott für uns als Gemeinden bereithält, sehen möchten, dann müssen wir sie im beharrlichen Gebet ergreifen. Wenn wir sehen wollen, dass die prophetischen Worte, die über eure Gemeinde ausgesprochen worden sind, wenn die sollen sichtbar werden, dann müssen wir sie im Gebet schnappen. Wenn wir möchten sehen, wie Erweckung im Zürich-Oberland geschieht, wenn wir möchten sehen, dass Gottes Reich wächst, müssen wir mit grossem Eifer gemeinsam beten. In der Kirchengeschichte haben immer wieder Erweckungen stattgefunden. Und dabei haben einige Erweckungen angefangen, ohne grosse Predigt. Es haben einige Erweckungen gestartet, ohne grosse Organisation. Aber keine einzige Erweckung hat gestartet, ohne Gebet. Ich glaube, das ist heute nicht anders als vor 100 Jahren. Wenn wir Veränderung sehen wollen, wenn wir uns Erweckung wünschen, dann müssen wir anfangen, beharrlich zu beten. Gebet hat eine unglaubliche Wirkung. Es ist eine Waffe, die Gott uns in die Hand gegeben hat. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen es uns immer wieder vor Augen halten. Durch Kommunikation mit unserem himmlischen Daddy ist innerer Wachstum, Heiligung möglich. Jesus ähnlicher werden entsteht aus einer lebendigen Beziehung zu Gott heraus. Kraft, Mut, Kühnheit, Freude, die wir für unsere Arbeit, für unseren Dienst, für unser Leben brauchen, müssen wir im Gebet ergreifen. Das Gebet bringt Veränderung. Es rettet. Es reißt Mauern nieder, es schafft Neues. Sind wir uns dessen Power, dieser Kraft bewusst? Andrew Murray hat gesagt, ein Gotteskind kann alles durchs Gebet erobern. Ist es da ein Wunder, dass Satan sein Äußerstes versucht, um Christen die Waffen entweder aus der Hand zu reissen oder wenigstens daran zu hindern, sie zu brauchen? Darum stelle ich heute nicht einfach nur die Frage, ob wir uns dessen Kraft bewusst sind, sondern auch, sind wir bereit, Ausdauer und Beharrlichkeit zu investieren? Möchten wir Kraft und das Wirken Gottes in uns selber und in unserer Umgebung wirklich sehen? Wenn Christen im Neuen Testament etwas von Gott haben wollen, oder bei Gott etwas haben wollen erreichen, heisst es in den Versen oft, sie beteten beharrlich, intensiv, stetig, ohne aufzuhören. Apostelgeschichte 12, Vers 5 ist ein Beispiel. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne aufzuhören für ihn zu Gott. Oft wird im Neuen Testament für intensives Gebet das griechische Wort ektenos verwendet und es bedeutet ausstrecken. Ohne aufhören reicht da irgendwie nicht aus, zum beschreiben, was die Gemeinde gemacht hat, um Veränderung herbeizuholen. Es ist eher so gewesen, dass sie ihr ganzes Sein in einem intensiven Ernst sich nach Gott ausgestreckt haben. Habt ihr schon mal einen 100 Meter Olympialauf gesehen? Die Läufer sind aufs Ziel ausgerichtet. Sie warten darauf, bis Signal kommt zum Start. Und wenn dann der Punkt kommt, steigert sich die Spannung der allen Läufer. Und dann geht es los, der Knall kommt. Sie laufen so schnell sie können. Jeder Nerv und jeder Muskel ist aufs Ziel ausgerichtet. Manchmal sieht man die Öderli auf der Stirn und am ganzen Körper hervorkommen. Jeder Läufer möchte unbedingt Sieger werden. Und das ist das Bild, das gemeint ist mit Ektenos. Alles in einem streckt sich mit einem intensiven Verlangen nach Gott aus. Jesus betet im Garten Gethsemane im Lukas 22, kurz vor seinem Tod, auf genau diese Art und Weise. Da wird auch das Wörtli gebraucht. Und dort wird es mit dem Wörtli heftig übersetzt. Gott achtet aufs inständige, intensive Gebet und er erhört es. Die Überlegung finden wir immer wieder in der Bibel. Wenn wir mit Vollmacht beten möchten, müssen wir mit ganzem Ernst unsere ganze Seele und unser ganzes Herz in so ein Gebet hineinlegen. Dann wird uns geben, worum wir beten. Dann fragst du immer, das ist die Herausforderung, sind wir bereit dafür? Wenn es ums Gebet geht, dann ist manchmal so eine Spannung da. Es ist einerseits ist es etwas, wo wir Ja sagen dazu. Es ist ein Entscheid, wo es Handeln erfordert. Es ist sozusagen eine gewisse geistliche Übung. Und andererseits ist es etwas, wo Gott muss empfachen. Wenn Gott nicht empfacht, ist die Gefahr sehr schnell da, dass es eine religiöse Anstrengung wird. Und das soll es nicht werden. Und doch möchte ich die Dringlichkeit von Paulus in Epheser 6 nicht einfach irgendwie wegschieben und ignorieren. Es gibt nur, das habe ich sehr interessant gefunden, was ums Thema Gebet gegangen ist, es gibt eine einzige Stelle in der Evangelie, wo die Jünger Jesus, ihren Meister, bittet, ihm etwas beizubringen. Viele haben es abgeschaut bei ihm und Jesus erklärt es auch zum Teil, aber es gibt einmal, bittet sie Jesus, ihm etwas zu lehren. Sie möchten von Jesus nicht lernen, was das Geheimnis von seiner liebevollen Ausstrahlung war oder das Geheimnis von Weltfrieden oder wie das genau gegangen ist mit dem Wasser, das in Wein verwandelt worden ist. Stattdessen beten die Jünger Jesus um eine einzige Lektion und zwar, lehr uns beten. Lukas 11, Vers 1. Warum geht diese Frage? Warum geht das? Offensichtlich hat es etwas im Gebetsleben von Jesus gegeben, wo wahnsinnig anziehend war und wo die Jünger wollten dem Geheimnis auf die Spur kommen. Und offensichtlich haben sie in seinem Leben gesehen, was das, welche Bedeutung und welche Auswirkung das Gebet auf seinen Dienst hatte. Er hat nichts gemacht ohne das Gebet. Alles aus der Kommunikation und aus der Beziehung zu seinem himmlischen Daddy. Bei ihm ist sein Daddy. Bei uns ist ein himmlischer Daddy. Jesus sagt dann nicht, das ist eine Begabung, man hat es oder man hat es nicht. Nein, er lehrt ihnen beten und dann kommt das Vater unser. Offensichtlich, oder das zeigt mir, dass Gebet etwas ist, wo man lernen kann oder wo man vielleicht sogar lernen muss. Die Jünger sind mit Jesus einige Zeit unterwegs und sie haben vieles bei ihm abgeschaut. Aber irgendwie hat das Gebetsleben nicht abgefärbt. Es ist etwas, was sie haben müssen lernen. Und Jesus hat es ihnen gelernt. Wenn wir einen Gebetslebensstil haben möchten, müssen wir offen sein, den zu lernen. Lasst uns immer wieder an der Hand nehmen und geben uns in die Führung und in die Leitung vom Heiligen Geist in dem Sinne. Für das möchte ich noch beten zum Schluss. Vater, du hast uns mit dem Gebet eine unglaubliche Waffe geschenkt. Du hast uns etwas in die Hand gegeben, das einen Unterschied ausmacht. Und Vater, ich bitte dich, dass das bei uns wirklich etwas ist, wo uns Herz runterrutschen darf. Dass wir dürfen anfangen, bewusst, uns bewusst machen und mehr dürfen erkennen, dass das Gebet einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, ob wir für unseren Nachbar beten. Es macht einen Unterschied, ob wir für Heilig beten. Es macht einen Unterschied, ob wir für unsere Mitarbeiter beten. Es macht einen Unterschied, ob wir um Ideen bitten in einem Projekt. Es macht einen Unterschied, ob wir beten um Hilfe in der Erziehung. Es macht einen Unterschied. Weil du sagst, wenn wir uns ausstrecken nach dir, wenn wir beharrlich sind im Gebet, wirst du geben, worum wir bitten. Und Herr, ich bitte dich wirklich, dass in uns innen du ein Gebetsleben entfachst. Ein Gebetsleben, das den Unterschied ausmacht. In allererster Linie einen Unterschied ausmacht in unserem Leben innen. Auf unseren Charakter, auf unser Wesen, auf unsere Ausstrahlung. Und dann auf unsere Umgebung. Vater, ich bitte dich wirklich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns an der Hand nimmst, du deinen Heiligen Geist immer wieder führst und leitest, damit wir lernen dürfen, was es heisst, mit Power und ein wirkungsvolles Gebet zu sprechen. Amen.